Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Werbung für Glücksspiel, sind wir schon beim Thema.
Tja.
Frank und ich hatten nämlich überlegt, hallo erstmal, willkommen zur Folge 151. Ne?
So ist es, 151.
Wir hatten nämlich überlegt, weil wir so eine wirklich brutale Reichweite haben, doch mal zu gucken, ein bisschen zu sondieren, kann man auch Werbung schalten und gibt es vielleicht einen Werbepartner, also irgendwas, was wir cool finden, ne?
So. Was genau, passt. Also irgendwas, wo wir hinterstehen.
Und uns schreiben ja immer so Agenturen und so an, da habe ich jetzt bei einer nachgefasst und da soll dann irgendwie so eine Glücksspiel-App oder so Werbung, das ist natürlich Schwachsinn, machen wir natürlich nicht.
Nee, das ist irgendwie genau das, was wir nicht machen, nein. Genau. Ja, also wir haben tatsächlich gedacht, wenn wir sowas machen, da geht es ja im Zweifel darum, zum einen natürlich, ich sag mal, das Ganze ein Stück weit zu monetarisieren, damit wir das wiederum nutzen können, um unsere Reichweite zu erhöhen. Wenn ihr da Tipps habt, wenn ihr da Ideen habt, viele von euch sind ja auch aus Bereichen, die durchaus das Thema Marketing umfassen, dann gerne, so wie gesagt, für offen. Aber prinzipiell haben wir halt immer gesagt, wenn wir für etwas Werbung machen, dann für etwas, wovon wir auch, ich sag mal, überzeugt sind. Und nicht für irgendwas, was dann sich so anbietet. Das hat irgendwie was mit ja unserer Einstellung zu tun und eben auch eigentlich so diesem Hintergrund.
Dieses Podcasts. Also machen wir auch keine Werbung für Mercedes-Elektrofahrzeuge?
Nee, die mache ich, wenn dann, alleine.
Bist du wieder mit dem EQI hier heute?
Nee, ich bin heute mit einem Plug-in-Hybrid hier, bei dem ich ganz verwundert war.
Was ist los? Strom leer?
Nee, meine Frau fährt den. Ich hatte keine Lust, den Kindersitz umzubauen.
Okay.
Und neue C-Klasse als Plug-in-Hybrid, Benziner-Plug-in-Hybrid. Und da war ich ganz verwundert, weil der hat tatsächlich auch eine elektrische Reichweite von über 100 Kilometern. Da merke ich halt tatsächlich damit, das macht langsam auch echt Sinn. Schade nur, dass genau diese Fahrzeuge in Deutschland in Zukunft nicht mehr gefördert werden.
Ist doch egal, es geht nicht um Förderung. Wenn es ein gutes Fahrzeug ist, dann in Ordnung. Scheiße, die Förderung.
Das stimmt.
Die Leute wollen immer alles geschenkt haben, was soll das?
Nee, das, und darum geht es gar nicht. Sondern es geht einfach darum, dass der ein oder andere dann aufgrund der Förderung unter Umständen zu einem vollelektrischen greift, obwohl das für sein Benutzerprofil vielleicht gar nicht so hinhaut. Na, das hat auch was mit Dienstwagen zu tun. Ne?
Ja, also, aber diese Leute immer wegen Förderung. Weißt du, wegen Förderung haben die ganzen Idioten auch ihre Autos abfracken lassen, weil es gab ja eine Abfragprämie. Ja. Weißt du, da packst du ja einen Kopf.
Ja, das stimmt.
Die Deutsche, sobald es irgendwo irgendwas umsonst gibt, rennen sie los. Ne?
Ja.
Was soll die Scheiße?
Ja. Also,
kauf dir doch ein Auto, was du gut findest. Wenn der Plug-in-Hybrid eine tolle Geschichte ist, dann kauft ihn den doch, scheiß doch, ob der gefördert wird oder nicht. Wieder kannst du ihn leisten oder nicht, sonst lass es doch einfach. Ich verstehe es nicht.
Ich weiß 100%, was du meinst. Das Doofe ist nur, dass das Bewusstsein der Menschen natürlich dadurch verändert wird, wenn die Regierung sagt, wir fördern keine Plug-in-Hybride mehr, dann denkt ja der einfache Mensch auch, ja, dann sind die wahrscheinlich doch nicht richtig sauber.
Der einfache Mensch, kann ich keinen Test lesen? Kann ich das nicht mal genau mehr angucken?
Nee, das macht ja keiner. Ja, macht ja keiner.
Ja, selbst schuld.
Sind ja nicht alle so bekloppt wie wir, die irgendwie versuchen, ja, alles
witzigerweise, die so doof sind, die hören eh nicht unseren Podcast. Das haben wir jetzt festgestellt, wir kriegen aber Zuschriften. Also wir kriegen wenig Zuschriften aus bildungsfernen Haushalten auf jeden Fall, muss man so ausdrücken, ne?
Ja, also das kann ich immer wieder sagen. Das ist für mich extrem beeindruckend. Ich kann leider meistens nicht ganz zeitnah alle Zuschriften auch beantworten. Aber ich muss halt echt gestehen, dass das immer in einer dermaßen hohen Qualität ist. Und eben die Menschen auch wirklich nicht nur in der Art und Weise, wie sie schreiben, sondern auch inhaltlich, dass mich das jedes Mal beeindruckt und ich mich total freue, dass Menschen sich die Zeit nehmen, das auch so zu sagen.
Ich habe mich auch sehr gefreut, aber habe ich ja weitergeleitet, die Mail, hat einer geschrieben, er findet, dass es der beste Autotalk ist. Das kann ich unterschreichen.
Also ich habe auch kritische Stimmen tatsächlich jetzt gehört in den letzten Wochen. Das hängt aber ein bisschen damit zusammen. Es sind zwei Sachen.
Ich glaube, kritische Stimmen, erzähl mal, hast du mir gar nicht weitergeleitet.
Nee, ich habe tatsächlich eine Bewertung gelesen. Ich bekomme ja jeden Abend so im Grunde die Charts und dann sind da tatsächlich auch so Bewertungen bei. Ich glaube, das sind die bei Apple Podcasts, ich muss lügen. Und da ist eine sehr gute Bewertung dabei und eine tatsächlich nur mit einem Stern. Und da steht zum Beispiel drin, wenn Jens das mit seinem Mercedes-Bashing nicht lässt, dann bin ich raus. Und da habe ich so gedacht, sag mal nichts, Jens. Und da habe ich so gedacht, naja, also wir haben ja beide, ich meine, wir haben jetzt über 150 Folgen inklusive dieser Folge jetzt gemacht. Und natürlich ärgern wir uns gegenseitig immer so ein bisschen mit dem Thema Volvo und Mercedes. Aber Jens ist kein Mercedes-Gegner, auch wenn das manchmal im Laufe der Folgen so rüberkommt. Nee. Das würde man nie so sagen können.
Jetzt, die Figur, die da diese Bewertung geschrieben hat, wenn du jetzt noch zuhörst, ne, schalt einfach ab, bist du raus. Ja. Scheiß drauf, ich scheiß auf dich, einen ganz großen Haufen. Nee, ganz ernsthaft, du hast dann nie alle Podcasts durchgehört, wer immer das ist, weil ich habe immer gesagt, das Auto, was ich hätte nie verkaufen dürfen, mein All-Time-Favorite aller meiner Autos, die ich jemals hatte, was war das? Hm. Es war ein Mercedes. Es war mein weißer 500er SEC mit AMG-Umbau.
Ja.
Also ganz ernsthaft, das ist ja Quatsch.
Ja, und genauso beeindruckt warst du, als wir, war es letztes Jahr oder war es Anfang des Jahres, als wir im Werk waren in Bremen.
Ja,
das ist überhaupt nicht so, dass, hier geht es natürlich manchmal darum, dass wir uns so ein bisschen die Bälle zuwerfen.
Ich brauche mir nicht drüber sprechen, der EQI ist auch eine Scheißkarre.
Finde ich nicht, aber
hässlich wie die Nacht.
Ja, ich finde, ja, naja.
Boah, die Proportionen. Unterirdischer Radstand zur Karosserie über.
Ja, jetzt geht das wieder los, denken einige. Nein, aber grundsätzlich, nee. Aber grundsätzlich ist es so, wie du das halt sagst. Ich mag ja Jens zum Beispiel gar keine SECs. Also ab und zu sieht man ja mal welche mit AMG-Styling und ich habe jetzt auch einen mit AMG-Styling und einer dunkelroten Innenausstattung, wo ich dann denke, ich schicke ihm den, aber es ist ein 380er in Silber und so. Aber ich denke dann manchmal so, kein Auto, was ich ihm heute schicke, ist ja so gut wie der, den er damals hatte. Und er würde niemals, ich sag mal, den 500 SEC in Weiß mit Lederrot durch einen 380 SEC in Silber mit Lederdunkelrot ersetzen. Ne? Wahrscheinlich.
Boah, schwierig.
So, deshalb. Also, aber, und ich habe halt auch in ganz vielen Dingen gemerkt, ich meine, Jens hatte eine Heckflosse und. Und ich merke das auch, wenn er hier die Autos sieht, es geht gar nicht mal nur um Klassiker. Grundsätzlich ist es halt so, dass wir im Laufe der Zeit haben wir natürlich so ein bisschen dieses, in Anführungsstrichen, Klischee entwickelt. Und man darf ja nicht vergessen, ich mache seit 22 Jahren quasi ja nichts anderes, als mich mit Mercedes Neufahrzeugen beschäftigen. Und natürlich ist es klar, dass Jens dann auch immer so ein bisschen dagegen stänkert. Aber das ist jetzt auch nicht so bierernst gemeint. Und natürlich das eine oder andere schon. Wenn er sagt, das gefällt ihm das nicht. Ist aber legitim. Also,
ja, aber naja. Gut, wie auch immer. Wir haben also einen Hörer weniger. Jetzt haben wir nur noch 79.999.
Nein. Ja, trotzdem. Ja,
Mann, ey.
Ja, und trotzdem, ich merke das aber selber auch. Ne? Es gibt so ein paar Podcasts und ich habe gerade wieder einen gehört, bei dem ich eine Folge gehört habe, Zeitverbrechen. Da ist eine Folge gewesen, wo sie über ein bestimmtes, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt mal einen Unfall, ein Unglück berichtet haben. Und ich habe da gemerkt, dass sie sehr stark gegen, ich sag mal, das ist wahrscheinlich auch so der Zeitung an sich und den Menschen dort geschuldet, sehr stark so gegen das, in Anführungsstrichen, Establishment und Kapital sind. Also da ging es halt darum irgendwie, dass jemand, ein Yachtbesitzer, tatsächlich da ganz, ganz traurigerweise ein Surfer in der Lübecker Bucht irgendwie überfahren hat. Und nochmal, das Ganze ist sehr bedauerlich, ist super traurig, aber man merkt eben, wie stark das dann auch in eine Richtung kommentiert wird und man dann selber, wenn man anderer Meinung ist, sagt, pass auf, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, das zu hören. Ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, aber man darf eben auch nicht vergessen, wir sitzen hier ja jede Woche zusammen. Wir fragen uns vorher nicht, ob wir Lust haben dazu, abgesehen davon, ich habe den Eindruck, die Lust ist bei uns beiden absolut da, aber trotzdem, wir ziehen das ganze Thema ja durch und da muss es ja auch genehm sein, wenn man eine Meinung zu etwas hat, die auch im Zweifel sagen zu können. Das wird nicht immer eine Meinung sein, die, ich sag mal, vielleicht auch 100% fundiert ist, weil wir sind zum Beispiel auch in der Tiefe nicht die Elektroauto-Experten. Das bin selbst ich nicht, obwohl ich mich damit täglich auseinandersetze. Da gibt es sicherlich Menschen, die nochmal einen etwas anderen Blick darauf haben, aber es ist halt im Zweifel unsere Meinung und auch wir sind im Zweifel mal bereit, und das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal so sein, bestimmte Themen mal zu korrigieren. Trotzdem, es geht hier um alte Autos und Jens...
Genau, ich muss auch was korrigieren.
Ja.
Mir hat nochmal einer so einen Hinweis geschrieben.
Ja.
Im letzten Podcast haben wir uns doch über 7er BMW aus Südafrika unterhalten.
Oh ja.
Und es gab natürlich einen 745i in Südafrika, der wurde da auch gebaut.
Genau.
Der hat einen M1-Motor gehabt.
Genau.
Ich habe ja die ganze Zeit immer, und du mit deinem, da hast ja gesagt, Alpina-Motor, bla bla.
Das gibt es aber auch.
Ja, also aber ich habe die ganze Zeit so, und ich hatte es im Kopf und habe gesagt, nee, doch nicht. Und dann schrieb mir abends nochmal eine, hier, M1-Motor. Ich so, ja, scheiße, genau.
Genau.
Wollen wir nochmal korrigieren.
Genau, der M1-Motor, also der legendäre Motor, der ist im Grunde der auch im M635 CSI drin,
ja, ist etwas abgeändert. Auch im 635er ist es tatsächlich nicht der M1-Motor in Gänze, weil der M1-Motor, also im M1 Trockensumpfschmierung hat.
Ne? Ja, ja, klar.
Und hat der 7er sicher auch nicht gehabt. Aber egal, es ist der gleiche Grundmotor sozusagen, der Ableger davon.
Genau.
Und dieses Modell 745i aus Südafrika hat den Motor gehabt, so Punkt. Das war's
schon. Genau, genau.
Nee,
aber, aber in England ist es tatsächlich so gewesen, da gab es diesen Motor nicht, den du gerade angesprochen hast, weil in Südafrika waren das ja tatsächlich auch nur 230 Autos oder so.
England ist doch nicht mehr Europa.
Bedauerlicherweise. Ja. Und da gab es tatsächlich, und ich habe aber trotzdem kein Auto gefunden bisher, aber mindestens, also über den Wikipedia-Eintrag hinweg, ist es so dokumentiert, dass es dort eine leistungsgesteigerte Variante über BMW gab von Alpina vom 735. Ja. Ja, das Ganze eben, weil der Turbo eben keinen Platz hatte, wenn die Lenkung da im Weg war.
Ihr fragt euch sicher auch, was wird aus der spannenden Geschichte mit dem 280 SEL Mercedes, der in Köln mit Problemen angekommen ist.
Oh ja.
Genau, den hat der Käufer in eine Werkstatt gebracht. Ich glaube, die Werkstatt ist Perfect Car in Köln. Die habe ich auch noch im Kopf. Die haben, glaube ich, früher nur Engländer gemacht. Machen jetzt aber auch.
Okay. Ja. Die heißen wirklich Perfect
Car? Die heißen Perfect Car, genau. Und da haben sie mir Bilder geschickt und ein kleines Video und eine Auflistung von Mängeln von dem Fahrzeug. Mhm. Und ich war doch ein bisschen überrascht, weil der Wagen war ja beim TÜV, hier beim TÜV Nord, in der Hauptniederlassung zur TÜV-Abnahme, Vollabnahme. Also noch nicht mal der Prüfer, sondern so. Ne? Und der hat hinten, kam jetzt raus, leicht poröse Bremsschläuche. Und vorne ausgeschlagene Zugstreben. Also ich muss schon sagen, da war ich so ein bisschen, das muss man natürlich machen lassen, muss man nicht drüber diskutieren.
Ja, aber gut, Bremsschläuche sind ja Pillepalle, aber genau weil sie Pillepalle sind, ist halt schade.
Fragt man sich, warum es nicht neu war.
Ja, genau.
Das ist das, was ich nicht verstehe.
Ja, ja, genau.
Nee, was ich nicht, ich habe dann nur gesagt, also mit dem Auto hätte ich bei Alex so aber Probleme gehabt beim TÜV. Gut, also da bin ich mal, also wie auch immer, da gibt es jetzt so eine kleine Mängelliste, die ein paar Punkte mehr befasst, wie man gedacht hat. Aber alles nichts Dramatisches, alles so.
Ah ja, ne? Also alles so Sachen, die.
Und auch hier dieses defekte Gasgestänge, wo oben diese Dings, das habe ich gar nicht gesehen. Auf dem einen Foto sieht man von unten, hat wohl mal einer versucht zu reparieren.
Ja, halt. Das heißt, Straps. Die mangelnde Leistung ist das defekte Gasgestänge.
Ja,
okay. Sicher. Also, ja. Das ist übrigens ein typisches Mercedes-Problem, ne? Dass da oben eben diese Kunststoffteile kaputt gehen. Und, okay.
Ja, und dann, wenn man schon bei Mängeln ist, dann wurde der Rolls-Royce diese Woche abgeholt.
Mhm.
Ja. Der ist ja auch blind gekauft worden. Ja, pass auf. Der ruft mich er fährt los hier, und nach 3 Stunden ruft er mich an, die Leute hätten alle gewunken, es würde hinten auf der Fahrerseite aus dem Rathaus, würde qualmen, würde es rauchen, und dann wäre erstmal stehen geblieben auf der Autobahn.
Feste Bremse.
Ja, pass auf, und ich so, rauchen hinten, das ist komisch, weil,
Ja, der hat ja auch mehrere Aschenbecher hinten gehabt, ne?
Hat der mehrere Aschenbecher? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, ist er wohl an den Rand gefahren, habe ich gesagt, du, pass auf, erst feste Bremse, klar, habe ich auch gedacht. Und ich habe noch gedacht, nicht, dass da irgendwie ein Schlauch oder irgendwas kaputt gegangen ist. Und das Witzige ist, der Rolls-Royce, also die Federung und die Bremsanlage ist wie beim Citroën. Und die ist auch mit Citroën.
Ach so, das heißt also auch, die Bremsanlage ist hydraulisch.
Hydraulisch.
Leute, ganz kurz, bevor du weiter erzählst, halt kurz dein Wort, ne? Als ich das allererste Mal den BX gefahren bin in Spanien und auf die Bremse getreten bin, habe ich gedacht, was passiert denn hier?
Du hast das Lenkrad gebissen.
Aber richtig.
Genau.
Weil diese Bremse durch die Hydraulik.
Genau.
Die ich weiß, du gnadenlos. Musst,
aber der hat ja ein Pedal auch schon. Früher hatten die ja nur einen Knopf. Der ist ja nur so ein kleiner Knopf, wo du mal drauf trittst, so ein Gummiknopf. Mhm, der ist aber da und dann unter dem Pedal, das alles. Du legst nur den Knopf. Aha. Und der Weg ist ein paar Millimeter, boah, bremst das Ding. Mhm. Beim Rolls-Royce ist es so, dieses System hat übrigens Rolls-Royce mit Citroën zusammen entwickelt.
Ah.
Ja? Und hier ist es ganz geil gemacht. Du hast im Motorraum beim Rolls-Royce hast du einen relativ großen Behälter auf der Fahrerseite für die Flüssigkeiten. Der
Hydraulikdruckbehälter.
Ja. Und vorne dran sind richtig aus Glas, sind zwei Gläser länglich, wo du den Stern direkt siehst.
Ja,
kannst
geil.
Direkt kontrollieren. Dann habe ich gesagt, guck mal vorne rein so. Und hat er vorne rein voll. Ich sage, okay, hast schon mal keine Flüssigkeit verloren, da ist auch kein Schlauch oder irgendwas kaputt gegangen. Dann habe ich gesagt, ja, mach mal die Automatik auf N, versuch mal den Wagen zu schieben. Ging ohne weiteres.
Also kann die Bremse nicht fest sein.
Vielleicht kurz fest. Da gibt's dann, ich habe dann der bei Aston Service angerufen, da gibt es einen Mechaniker, den Herrn Wolf. Ein wahnsinnig, wie soll ich sagen, also unglaubliche Ahnung der Mann.
Okay.
Absoluter Wahnsinn.
Von diesen alten Autos auch und von dieser Art und Weise der...
Ja, der hat dieses Auto auch für meinen Kunden immer geserviced. Der kennt das Ding auswendig.
Ja, okay.
Und der meinte nur zu mir, ja, es ist ein Problem, wenn man ein Silver Shadow fährt.
Ja.
Und wenn man nur mit dem Fuß auf dem Bremspedal ein bisschen steht beim Fahren, so Stop and Go. Und das Witzige war, es war auch Stop and Go auf der Autobahn, also ist nicht schnell, konnte immer mal nicht schneller fahren. Wenn du aber mit deinem Fuß auf dem Bremspedal bleiben würdest, so
ganz leicht, so wie man es macht auch manchmal.
Genau, löst du schon die Bremse aus.
Okay.
Weil auch wie beim Citroën, der Weg ist minimal.
Der Weg ist minimal. Ja.
Und dann passiert Folgendes, der Rolls-Royce, bei dem Citroën ist es so, wenn du das, was du beschreibst...
Dann steht der, weil der Motor keine Kraft hat, dagegen
zu arbeiten. Genau, du beißt vorne ins Lenkrad, weil der vorne voll bremst.
Ja.
Und Rolls-Royce hat ein Dreikreisbremssystem und es ist so...
Dass er nur auf hinten geht wahrscheinlich. Mhm.
Dass er im ersten Moment nur auf hinten geht, damit der nicht so abrupt bremst, weißt du? Dass es dich nicht nach vorne ins Lenkrad haut.
Boah, was die alles gedacht haben, ne?
Ja, genau.
Damit die Leute da komfortabel
sind. Also drin. Ist auch logisch, dass falls du... oder ein Teppich an dem Pedal ist, das nur leicht auf diesen Gummiknopf die ganze Zeit drückt, er permanent leicht hinten anfängt zu bremsen als erstes. Ne?
Okay.
So, und das ist eine Variante, was sein kann, warum der da, oder es hat tatsächlich kurz einen Kolben blockiert und war dann wieder frei, weil es war da nichts mehr. Und er meint, ja, was mache ich denn jetzt, rufe ich einen ADAC an? Ich sag, im ersten Moment habe ich gesagt, gut, pass auf, eine Variante ist natürlich klar, ADAC anrufen, nach Hamburg abschleppen lassen, hier wieder in die Werkstatt, so muss ich mich drum kümmern irgendwie. Ne? Hat das Auto ja gerade abgeholt erst.
Ja,
ne? Und dann hat er aber wohl auch mit dem Herrn Wolf nochmal telefoniert. Aber der Käufer kannte sich ganz gut aus, der wusste, dass man nicht das Pedal bedienen darf, weil er selber schon mal ein Shadow hatte auf.
Okay.
Und die haben dann nochmal kommuniziert miteinander und dann kriegte ich nur abends eine Nachricht, bin super angekommen, also noch südlich von Mannheim irgendwo. Ich weiß jetzt, dass ich nicht bremsen darf, Ausrufezeichen, lach. Aber der Wagen wird, also der ist perfekt gelaufen, also super. Das war halt so ein kleiner Zwischenschreck. Hinten raucht es aus dem Haus, aus dem Rathaus und ich bleibe mal auf der Autobahn stehen.
Ja.
Dann musste ich mich auch nochmal mit dem System beschäftigen, also mit dem Drucksystem. Und der Herr Wolf hat mir noch so zwei, drei Sachen erklärt, die ich nicht wusste. Ey, ganz geil. Also ein Telefonsupport, unglaublich.
Ja, das ist
also Aston Service,
Hut ab. Ne? Ja, ist ja super, super nett. Weil, da gibt es eben im Zweifel auch wirklich nicht viele Menschen, die man fragen kann, was überhaupt.
Also, die Frage ist halt auch, wenn du jetzt so einen ADAC-Mann anrufst, also wenn Hardy noch im Dienst wäre und fährt dahin, ne?
Ja.
Da wüsste ich, da kommt einer, hier Citroën, ich weiß, worum es geht.
Ja.
Aber so ein aktueller Mechatroniker auf dem ADAC-Wagen, der kann nur noch einen Abschleppwagen rufen, der macht gar nichts
an dem. Naja, und der hat natürlich auch einen riesen Respekt, ne? Wenn derjenige sagt, ja, es ist ein Rolls-Royce aus den 60er Jahren, dann sagt der, was habe ich eigentlich auf dem Wagen, was ich dafür überhaupt nutzen kann.
Weißt du, so. Alles, 13er Schlüssel, Gummihammer.
Genau. Aber trotzdem.
Aber der Silver Shadow ist gut angekommen und ist schon umgemeldet und alles wunderbar. Und ich habe da wieder was dazugelernt. Und dann noch ein Fun Fact habe ich diese Woche gelesen irgendwo, wusste ich auch nicht, finde ich aber spannend zu erzählen. dass der kurze Audi Sport Quattro gar kein verkürzter Audi Quattro ist. Sondern der kurze Sport Quattro, der Vorderwagen bis zu den Türen ist ein Audi 80 mit einem kurzen Coupé-Heck hinten dran. Und der hat dadurch auch einen viel steileren Winkel von der Windschutzscheibe vorne wie ein Audi Quattro.
Okay.
Das hat man extra gemacht für das Raumgefühl zum Rallye-Fahren, weil der Wagen so kurz ist, dass man vorne eine steilere Scheibe hat.
Okay.
Der ganze Vorderbau bis zu den Türen ist Audi 80, ist nicht Audi Quattro Coupé in Anführungsstrichen.
Ah, okay.
Man hat kein Audi Coupé kürzer gemacht dafür, sondern man hat einen Vorderwagen Audi 80 genommen und ein anderes Heck dran gebaut.
Wahnsinn.
Krass, ne?
Ja, Wahnsinn.
Allein das zu wissen, dass der Winkel der Windschutzscheibe ein anderer ist, also dass sie viel steiler steht.
Ja,
und ich so, habe ich mir erstmal Bilder angeguckt. Ich so, ja, wenn man sich das genau angucken könnte, das wirklich so sein. Da kommst du ja nicht drauf.
Nee, das ist klar. Ja, man hat.
Da frage ich mich jetzt, hier es gibt doch in hier irgendwo in Stade oder so, gibt es doch einen, der hat doch so ein Sportquattro nachgebaut. Was hat der denn gemacht? Hat der ein Audi 80 genommen oder aus Nichtwissen einfach ein Coupé gekürzt?
Das glaube ich nicht. Ich glaube, das müsste derjenige dann schon
wissen. Man weiß es auch.
Weil wenn du den Aufwand gehst, dann sollte das schon passen.
Aber krasser Fact, ne?
Ja.
Ich war echt überrascht.
Also ich bin ja sowieso manchmal überrascht, weil ich habe diese Autos damals, also dass die irgendwie gut, schnell und toll waren, ja, aber ich habe die Audi von damals so richtig gar nicht auf dem Zettel gehabt. Also auch so in meiner Jugend haben die relativ wenig Bedeutung gehabt. War auch ein Audi Quattro, weißt du selber, die waren auch nicht wirklich teuer. Also ein Sport Quattro ist natürlich eine ganz andere Geschichte.
Also
weil
ein
das
Quattro war teuer.
Nein,
Quattro Coupé war teuer
neu,
wie ein Porsche.
Ja, das ja. Aber die waren ja als Gebrauchtwagen, dann wollte die kein Mensch haben. Also in den 90er Jahren war da kein Markt für.
Ja, kann sein.
Und dann, wenn ich jetzt...
Habe ich nur nicht gelebt.
Ja, und ich gucke ja jetzt ab und zu in Spanien, abgesehen davon, dass die Autos da auch teuer sind. Und dann habe ich da ja vor ein paar Monaten mal ein Auto entdeckt, ein Sondermodell Michel Mouton mit innen rotem Leder.
Vom Quattro oder vom Audi Coupé?
Vom Quattro.
Echt?
Vom Quattro. Und das war auch krass. Das kannte ich auch gar nicht. Ich habe dann gegoogelt und habe gesehen, ja, das gibt es. Gab es auch irgendwie nur, keine Ahnung. Also, weißt du, das sind dann ja auch
drei.
Wirklich wenige. Und habe gedacht, okay, cool eigentlich auch, ne? So dieses, so ein Sondermodell Michel Mouton und dann rotes Leder da drin, ne? Das ist irgendwie so ein bisschen, du weißt ja, die meisten Autos hatten ja sowieso, also es ist eher selten mit Leder gewesen. Die meisten hatten ja eher Stoff. Und es war irgendwie, fand ich gut. Also war eine coole Kombination. War, glaube ich, außen Silber. Oder war der mit Permut sogar? Ich bin mir nicht sicher. Eins von beiden. Naja, also aber trotzdem, diese Autos hat man wenig auf dem Zettel. Wo du das sagst mit dem, hattest ein Problem oder derjenige ist mit dem Rolls-Royce bis wohin gefahren? Das hast du bei
Hannover war das. Also der ist südlich von Mannheim.
Okay. Ich habe letzte Woche...
Alter, ich möchte nicht wissen, wie oft der getankt hat. Ah nee, der Tank ist groß. Die Frage ist, wie
viel? Nochmal, die Autos haben einen Riesentank. Ich glaube, die haben 100 Liter. Die haben 100 Liter. Und wenn du mit so einem Auto, 110, 120 fährst, ja, dann fährst du mit so einem Auto mit 18 Litern. Würde ich sagen.
Ja.
Also, ich bin letzte Woche am Sonntag, habe ich irgendwie so beschlossen, Mensch, irgendwie, ich fahre zu meinen Eltern und ich glaube, ich möchte irgendein Auto da mitnehmen. Und dann habe ich so überlegt und habe gedacht, ach, eigentlich würde ich Jens gerne mal den R5 zeigen. Leider war das aber so, dass da sich ein Riemen verabschiedet hat von den beiden. Einer war schon neu, der andere hat sich dann verabschiedet, als ich dann losfahren wollte. Dann habe ich gesagt, komm, dann nimmst du den 600er SE mit, den ich habe, den kurzen 140er. Ist Jens kein großer Fan von. Ist auch ein Auto, das mögen im Moment ja wirklich nur eingefleischte Mercedes-Fans, ne? Weil sie das Auto über diese, ich sag mal, Ingenieurleistung gut finden, alles was da so dran ist. Aber das ist ja kein Auto, was man spontan anhand der Form mag. Aber ich hatte halt den direkten Vergleich. Ich bin da so hingefahren mit meiner Frau und meiner Tochter mit dem EQE und bin, meine Frau und meine Tochter sind mit dem EQE zurückgefahren und ich bin zurückgefahren mit dem 600 SE. Und ich muss sagen, gefühlt, das war total nah beieinander, ne? Also du fährst mit dem 600 SE auch nicht super schnell, obwohl er es könnte, weil er einfach wunderbar fährt, auch wenn du langsam fährst und diese Souveränität, dass du weißt, du hast da irgendwie 408 PS, 48 Ventile, die da hin und her tickern. Und technisch hat das alles geklappt, es funktioniert auch alles. Und du bist auch ähnlich wie bei meinem Elektrofahrzeug. Du kriegst ja durch den 12-Zylinder-Motor, du hörst ja vom Motor gerade mal gar nichts. Ne? Also selbst wenn du beschleunigst, kriegst du eigentlich nichts mit. Dann ist der so gekapselt, dass du da drin sitzt und auch denkst, okay, ich höre jetzt irgendwie auch nichts. Ne? Also du, wenn du an einem LKW vorbeifährst oder irgendwas, du hörst einfach nichts. Der ist so leise. Und das war vom Fahrgefühl, auch wenn das komisch zu klingen mag, war das sehr nah beieinander. Und ich war trotzdem total begeistert, weil ich mir halt vorgestellt habe, damals, wie das wohl war, wenn man sich, und das ist ja ein etwas skurriles Auto, weil die meisten 600er waren natürlich lang. Der 600er kurz ist ja dann so, wie sagt man so schön, so ein Selbstfahrer 600er.
Ja.
So, ne? Dann drückst du so die Tasten und dann dieses Thema, weil wir ja gerade drüber gesprochen haben, hydraulische Bremse und so, du drückst so die Tasten, wie die Kopfstützen hinten rausklappen und wieder reingehen. Das ist ja, du hörst nichts, es klickt nicht, sondern es passiert einfach, ne? Die Türen ziehen sich ran und so diese ganze Geschichte. Das Auto ist schon extrem faszinierend, aber all das, was du an dem Auto gut findest, ist eben auch etwas, was jederzeit mal spinnen kann, kaputt gehen kann, eine Undichtigkeit, komplexe Technik, genau. Und jeder sagt immer so, ey, boah, 12-Zylinder, wenn da was kaputt geht, also es kostet halt alles Geld, es ist auch alles, weil das ja damals so diese Denke war, vieles davon ist ja doppelt vorhanden, ja, weil man einfach gesagt hat, so ein Auto muss ja eine gewisse Notlaufeigenschaft haben, also ist das alles doppelt abgesichert, kann aber dann auch doppelt kaputt gehen, ne? So. Und trotzdem, das Auto ist komplett faszinierend und er hat mich sicher hergebracht. Ich habe ihn ja vor ein paar Monaten, der ist ja jetzt 30 Jahre alt geworden, deshalb macht es jetzt Sinn, ich habe Kennzeichen reserviert dafür, ihn jetzt zuzulassen, weil mit H-Kennzeichen ein 140er, kurzer 600er, das ist jetzt schon irgendwie ganz funny, ne? Weil dann kostet der nicht mehr viel im Unterhalt und irgendwie ist auch ein 140er H-Kennzeichen ist auch schon so, oh, okay, der hat jetzt auch ein H, ne? Weil der wurde ja noch bis 98 gebaut. Ich weiß, du magst die Baureihe nicht, aber ich glaube, wenn ich beobachte wirklich ganz genau im Moment so den Markt, egal welche Motorisierung, es gibt so wenig schöne Autos, ähnlich wie beim 126er. Du hast ja, das war letztes Jahr, ne, wo du den 500er lang hattest, der auf der IAA stand.
Ja.
Oder was vor, war ja ein sensationelles Auto, ne? Ich glaube, dieses Auto hat für die Zukunft Potenzial, einfach aufgrund dessen, weil es auch gefühlt eben so ein Auto ist, den 126er fand man in jeder Epoche optisch schön. Den 140er definitiv in den 2000ern nicht mehr. Da war der altbacken.
Nee, ich finde den, der ist, bis heute ist der, geht der mir so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Ist nicht so mein Auto.
Ist nicht so deiner, ne? Ja, ja, ich kann das, wie gesagt, ich kann das auch wirklich gut nachvollziehen, weil das ist wirklich ein Auto, mit dem man sich beschäftigen muss, um ihn gut zu finden. Aber
also ich glaube, dass das ein gutes Auto ist. Also technisch, dass die, von der Ingenieursleistung ist das der Wahnsinn, das Ding. Ganz sicher.
Klar.
Aber es ist irgendwie so in der Gesamtheit und die Formensprache und so ist es nicht mein Auto.
Nee, weil du natürlich, aber das ist auch typisch eigentlich. Du bist ja so ein Mensch, der, du bist sehr, wie soll ich das sagen, du bist sehr auf schöne Gegenstände aus. Also du guckst dir ein Auto an und so. Und beim 140er ist das, finde ich so, das ist echt schwer, den schön zu finden.
Ja, es ist ähnlich das, wie beim EQI.
Mag sein. Ja. Also mag, ja, tatsächlich.
Du musst den schön saufen.
ich weiß 100%, was du meinst. Ne?
Apropos schön saufen. Vielen Dank nochmal. Ich habe hier vorhin eine Kiste Kölsch bekommen.
Ah, und, Schreckenskammerbier.
Schreckenskammerbier und ein Kilo Kaffee.
Von Marc, ja. Der, ja. Genau.
Und mich Marc, sehr gefreut.
Ich hab ihn persönlich kennengelernt bei Emils Sundowner-Event. Und er hatte mich dann angesprochen und das war super, super nett. Ist auch schon lange Hörer von uns, von der ersten Stunde an, glaube ich. Und der sagte, ich habe ihn dann gefragt, womit er hier ist. Und dann sagte er, ja, mit dem Nissan da hinten. Ich sage, was für Nissan denn? Ja, so ein Nissan, ein alter aus den 80ern. Ich sage, alles klar, lass uns mal hingehen, will ich mal sehen. Dann sehe ich dieses Auto, ein dunkelblauer Nissan Laurel. Und Achtung, Nissan Laurel, nochmal für diejenigen, die das jetzt nicht so vor Augen haben. das ist im, also.
Der Toyota Crown für den Geringverdiener.
So könnte man es sagen. Also der ist halt echt eine Nummer. Also wenn ein, ich sag mal, wenn ein Nissan Bluebird so die Klasse damals von einem 190er war, dann ist ein Laurel mindestens ein 124er Größe.
Ja, ist irgendwo so US-Style, ganz gerade
genau,
alles.
Genau. Und dann sehe ich den Wagen so von außen dunkelblau und denke schon so, oh, der ist aber in einem coolen, originalen Zustand, weil ehrlich, so ein Auto ist ja auch ganz selten ein Überlebender. Ja. Und dann sage ich, was der Motor hat? Und dann sagt er, ja, der hat den 2,8 Liter Dieselmotor. Und dann denke ich so, guckst du unter die Haube, hat er so einen riesen Sechszylinder rein Dieselmotor da drin. Wenn man das mal googelt, dann sieht man, dass dieser Motor als unkaputtbar gilt, ja, dieser Nissan 6-Zylinder, 2,8 Liter Diesel.
Ich habe mal gehört, dass der Motorblock von diesem 2,8 Liter Diesel sehr beliebt ist beim Tuning vom 240Z.
Ah ja, klar, weil der natürlich, der kann was ab, ne?
Ja, so. Genau.
Und die Selbstzünder sind, ja. Und dann sage ich zu ihm, Mensch, kann ich mich da mal rein? Ja, klar. Und dann macht er die Tür auf, ich setze mich da rein und du hast sofort diesen typischen Geruch eines Japaners aus den 80ern in der Nase. Aber wirklich so, wie er damals auch war. Also unverfälscht, kein Raucherauto und so, wirklich perfekt. Aber es ist sofort so, sorry, jeder, der einen Japaner kennt, weiß, ob das ein Toyota, ein Nissan oder ein Honda war, die waren sehr nah beieinander vom Geruch. Also ich sage, der Klebstoff oder die Lösungsmittel, die für die Kunststoffe verwandt wurden, die wurde wahrscheinlich in einer Fabrik hergestellt. Also ehrlich, die waren nah beieinander. Die riechen nicht doof, sondern die riechen Japaner. Du setzt dich rein und du weißt, es mit verbundenen Augen ist ein Japaner. Ja, und dann war der eben auch so, jede Anzeige funktioniert, jede Digitaluhr, das ist ja immer so ein cooles Mischmasch. Die haben ja versucht, so die modernen Sachen mit einzubauen, aber eben auch so ein paar analoge Teile. Ich mag das auch mit diesen, ja, orangen Skalen, die Autos oft hatten, ne? Die Japaner, ne? Das ist auch so eine Eigenart. Also du kannst ja wirklich die Autos absolut unterscheiden. Also das, was heute häufig nicht mehr möglich ist, wenn du auf der Autobahn fährst, es fährt was an dir vorbei, dann musst du überlegen, war das jetzt ein GLC, war das der neue MG, dieser SUV, den ich jetzt immer häufiger sehe, dieser chinesische MG, völlig, auch das komme ich nicht so richtig drauf klar, ne? Chinesischer SUV, der die englischen Markenrechte vom MG weiterträgt, das muss ja für jeden MG-Fahrer, weiß ich nicht, der... Das ist,
ja, lass das doch. Merkwürdig.
Ja. Und naja, und dieses Auto war wirklich sensationell. Und wo ich das gerade sage, so mit den chinesischen Autos, ich habe neulich, überhole ich einen Autotransporter und das ist mir jetzt schon dreimal so gegangen. Du überholst einen Autotransporter, da sind Autos drauf und du weißt nicht, was das ist. Also du musst versuchen, den Schriftzug zu lesen. Dann musst du es googeln,
ja.
Und dann weißt du, wozu das gehört. Du kennst weder die Marke, noch kennst du das Auto an sich. Ganz ehrlich, sowas habe ich früher nicht gehabt. Also du auch nicht. Du kanntest jedes Auto. Und bei diesen Autos, da kommen plötzlich, manchmal fährt ja so ein Autotransporter dann vom Bremerhaven, der fährt dann vielleicht durch nach, was weiß ich, Österreich, Italien. Und vielleicht gibt es die Marke bei uns in Deutschland noch gar nicht. Ja? Vielleicht gibt es die woanders. Ganz strange. Also das, was da im Moment passiert, ist für jemanden, der eigentlich immer so den Anspruch hatte, jedes Auto zu kennen, so mit verbundenen Augen, irgendein Teil vom Auto und du wusstest, was das ist, das geht heute nicht mehr. Naja, also von daher, auf der Autobahn gibt es dann immer eine Menge nochmal zu sehen, wo man dann merkt, dass man eben auch nicht mehr in den 80ern oder 90ern lebt, wo man jedes Auto gut unterscheiden konnte. Wo du das gerade sagtest, mit dem Bier, was wir geschenkt gekriegt haben, also das ist Schreckenskammerbier übrigens, ne? Du kennst das bestimmt noch aus Köln, oder? Kennst du das?
Nee?
Also das gab es dann früher wahrscheinlich nicht.
Oder? Vielleicht gab es das nicht, ich glaube nicht.
Ja,
das ist mir nicht bekannt.
Müssen wir mal
Kölsch ist
zwei, drei. Kölsch trinkt man definitiv auch echt kalt, ne?
Sicher?
Ja. Ja. Also müssen wir es kalt stellen. Sehr gut. Ja, ich finde Kölsch eigentlich ganz gut. Bis auf die Tatsache, dass, ist das nicht so? Ist das überall in Köln so? In Köln, ja, also bei Kölsch so, man muss eine Pappe rauflegen, wenn man keins nachhaben möchte, sonst kriegt man immer wieder eins nach?
Nee, das hat mit Köln, mit dem Getränk nichts zu tun, das ist in den Wirtshäusern da so.
Ja, okay.
Wenn der Kürbis rumgeht mit den Kölschrädern, ja, und die verteilt, ja. Du musst drauflegen, ansonsten heißt das, du trinkst weiter. Dann macht er mal einen Strich, wenn er geht, zack, 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 zack. In Kölsch trinkt man immer nur als 0,2.
Ja, genau.
Und ja, so ist das dann, genau.
Eigentlich ganz gut, ne? Weil dann wird es nicht fad, ne? Dann schmeckt es immer recht frisch, wenn es 002 ist. Aber es sind die gefährlichsten Partys, finde ich, wenn immer nachgeschüttet wird und du keine Kontrolle hast. Ja. Wie viel habe ich getrunken? Keine Ahnung, aber es war nicht wenig. Ich habe diese Woche, ich habe Jens eben gerade was mitgebracht, ich war diese Woche bei nochmal bei dem Besitzer oder dem ehemaligen Besitzer der Heckflosse. Und habe da Teile abgeholt nochmal, die er noch gefunden hat, irgendwie von der Heckflosse. Also nochmal eine Auspuffanlage, nochmal irgendwie Radkappen, 13 Zoll und so weiter und so fort. Und da waren zwei Radkappen, die er mir auch noch mitgegeben hat. Eine vom alten VW Käfer und eine, die kann ich nicht zuordnen. Vielleicht weiß das jemand von euch. Jens hat schon einen Tipp abgegeben. Ich kann sie auch nochmal posten, aber vielleicht kann es auch so jemand schreiben. Und zwar ist das eine Chromradkappe, also quasi ein... Also eine typische Radabdeckung aus den, ich sag mal, 60ern, ne? Kann man sagen. Und die hat einfach nur als Symbol in der Mitte, man könnte sagen, ein Kreuz. Es sieht ein bisschen so aus wie im BMW-Symbol, aber also wie BMW mit so vier Propellern, aber eben sehr breite Mittelstege vom Kreuz. Vielleicht kennt das jemand und kann das jemand zuordnen. Ich habe auf jeden Fall so eine Radkappe. Das würde mich mal interessieren.
Bingo!
Ja, genau. Und naja, und wir sind da hingefahren und ich hatte das ja schon erzählt, als ich beim letzten Mal da war und wir dieses Auto gekauft haben und der Patrick nach wie vor extrem happy ist mit dieser Heckflosse, habe ich ja da in der Tiefgarage noch ein anderes Auto gesehen, was mir halt aufgefallen ist, weil es ein Soltauer DIN-Kennzeichen hatte und ich sofort mich zurückerinnert habe an meine Zeit Soltau, Kind, wir haben hinter einer Tankstelle gewohnt. Und die Pächter von der Tankstelle damals in Soltau, von der Shell-Tankstelle, das waren BMW-Freaks. Völlige BMW-Freaks, immer schon gewesen. Und die hatten da genau so ein Auto stehen. Und zwar hatten die 2000er CS stehen und 3 Liter CS. In Silber, zwei davon sind sie gefahren und zwei davon hatten sie da immer stehen, um Teile davon umzubauen.
Schlachter. So.
Genau. Und ich bin da immer dran vorbei und diese Autos hatten damals schon eigentlich eine ganz coole Form, ne? So ein bisschen haifischmäßig. Waren aber auch, man hat das halt gesehen, also ich glaube, diese Autos waren von der Qualität und Korrosion, Rostvorsorge, so richtig gut waren die nicht. So. Und naja, der hatte auf jeden Fall da in der Tiefgarage noch so ein Auto stehen, das war auch seiner. Dann kam er also damit angefahren diese Woche und sagte dann, dass er den auch verkaufen will. Und irgendwie geht mir das nicht so richtig aus dem Kopf. Ich habe mich mit dem Modell nie richtig beschäftigt. Also ein 2000 CS ist ja ein Vierzylinder, 120 PS. Ne? Wahrscheinlich damals auch einigermaßen sportliches Auto. Ne?
Ja.
Und wenn man sich die Form anguckt, dann ist es so eins der wenigen, finde ich, deutschen Autos, die fast, also die so von der Form und so von dem Gesamt, ich sag mal, Eindruck mit einem schönen italienischen Coupé mithalten könnten. Was anderes fast gab es nicht. Ich finde, der ist so ein bisschen so, der ging so in diese Richtung wie alte Alfa aus der Zeit, finde ich. Mhm. Ne, also diese Sportlichkeit, ein wenig zierlich, ein bisschen zu pummelig vielleicht, ne? Also der ist ein bisschen größer, ja.
Ich finde, der hat einen sehr filigranen Dachaufbau.
Toll,
hat
genau.
Hat keine B-Säule.
Genau, eine dünne B-Säule, also keine B-Säule, eine dünne C-Säule mit dem BMW-Emblem und auch noch so, ich glaube, so kleine Lüftung da drin, ne? So Entlüftung.
Ja, kann sein.
Und vorne hat er eben Scheinwerfer, die man auch nicht so auf der Pfanne hat, weil die meisten von euch kennen halt einen 3 Liter CSI, der ja vorne runde Doppelleuchten hatte. Und dieser hier hat ja eine, ich sag mal, flächige Leuchte unter Glas, hinter der ein eckiger und ein runder Scheinwerfer ist, würde ich sagen. So sieht das aus, ne? So. Und hinten sehr schmale Rückleuchten. Im Grunde so, wie es heute modern ist. Also das Auto war damals mit Sicherheit optisch total en vogue und modern. Und ich habe da noch was zu den Sitzen gelernt, weil der hatte Sitze drin. Ich hatte bei ihm, als wir die Sachen geholt haben, lagen die Originalsitze im Keller. Und deshalb habe ich dann beim Auto nochmal genauer hingeguckt, was ist da eigentlich drin. Und da hast du mich aufgeklärt, weil das sind so Sitze, die, glaube ich, auch bei Mercedes verbaut waren. Bei Mercedes hießen die Kübelsitze. Ich weiß nicht, welcher Hersteller das ist. Auf jeden Fall sind das so Sportsitze.
Kübel.
Ist das ein Hersteller?
Nein.
Nein, nein. Ich habe nur, als du mir das sagtest, habe ich dann danach geguckt und gesucht und man findet gar nicht so viel darüber. Die sehen so ein bisschen aus wie so ein richtig cooler Cocktailsessel aus den 60ern.
Ohne Beine.
Genau, ohne Beine. Und mit einer festen Sitzschale hinten quasi, die aber auch so beledert ist, richtig schick.
Ja, wie habe ich hier gesagt, wie im 190 SL der Sportsitz.
Ja, aber das hat natürlich jetzt auch keiner vor Augen, weil das genau, so speziell ist.
So einen hatte ich mir mal besorgt mit Konsole für meine Heckflosse.
Ui, und das war bestimmt damals schon nicht billig.
Nee, und dann sollte Stoffsitzmittelbahn sollte werden ein Karo-Stoff aus der Flügeltür.
Ach, diesen...
ein rotes Karo hatte mir der Jörg Steenburg, die Firma Steenburg damals besorgt.
Sensationelle Firma übrigens, finde ich.
Das, das ist nicht mehr zum Einbau gekommen damals, weil es mit der Konsole, es war ziemlich aufwendig. Also wir hatten eine Konsole, die hat nicht richtig gepasst und ich habe die ganze Zeit noch einen zweiten Heckflossensitz gesucht, weil den hätte ich dafür zerlegen müssen, um die Basis unten zu zerstören.
Ah, okay.
Das wollte ich mir in Originalsitzen nicht machen.
Nee, klar.
Es gab aber, ich hatte mal so ein Sportprospekt von Mercedes, so ein Zubehörprospekt aus den 60er Jahren und es gab tatsächlich, konntest du sowas kaufen. Also du hättest theoretisch für deine Heckflosse einen Sportsitz kaufen können mit dem Stoff aus den Flügeltüren. Es gab
ja Stoffsitz.
Ja, ja, natürlich, klar. Ich hatte ja auch vorne die Spiegel auf meiner Heckflosse, die waren vom Flügeltürer. Und zwar ist das der Talbot-Spiegel mit diesem geschwungenen Fuß, die auf dem Flügeltürer vorne auf dem Kotflügel waren.
Ach, diesen Schwanenhals.
Nee, das nicht, sondern...
Also nach vorne und nach hinten wieder, oder?
Nee, du hast wie so ein Talbot-Spiegel, also dieser Sportspiegel, und unten der Fuß, der geht so weit auseinander. Also der,
okay.
Und die waren auf meiner Heckflosse seit neu drauf. Der Erstbesitzer hat das Auto so bestellt bei Mercedes. Und da hat mal bei einer Rallye einer gesagt, ich sollte die vielleicht mal festnieten, die Spiegel, weil das tatsächlich die Spiegel vom Flügeltürer wären. Das wäre ziemlich... Ach so,
und die könnten sie dir mal zocken, schön.
Ja, ne? Das Lustige war...
Ja, die sind ja wirklich nur mit Schrauben, also wie das früher so war. Ne? Ja. Also Akkuschrauber, dann ist der weg.
Genau, und ich habe witzigerweise dann auf irgendeiner Rallye war dann ein Flügeltürer unterwegs. Der hatte auch vorne... Talbot-Spiegel da drauf, aber die falschen.
Oh.
Na, also später restauriert. Ja, ja. Und lustigerweise bei Talbot-Spiegeln ist es so, dass die aus den 60er Jahren, wir kennen die immer mit diesem grünen Kunststoffpunkt hinten praktisch drauf. Das sind aber die späten, die sind erst in den 70er Jahren produziert worden. Der ursprüngliche frühe Talbot-Spiegel hat das nicht. Der ist komplett aus Metall.
Hat übrigens dieser BMW 2000 CS auch, war eine Option damals, das zu bestellen. Und der hat die Original.
Vorne auf dem Kotflügel.
Vorne auf dem Kotflügel. Ja, ja, genau. Das ganze Auto wirkt irgendwie, also er ist sehr, sehr speziell. Und ich bin im Moment so, also ich habe mich natürlich ein Stück in das Auto verliebt, aufgrund der Tatsache, dass er ein Soltauer DIN-Kennzeichen hat. Und irgendwie genau dieser Erinnerung entspricht, wie ich damals als Steppke immer in die, normal, ich bin da ja immer in diese Shell-Tankstelle gerannt. Ja? Ich habe da immer die DAZ rausgeholt, die damals noch umsonst war. Ich habe diese Heftchen von Shell, wo irgendwelche Sachen drin beschrieben waren, die waren auch umsonst, da habe ich immer nachgefragt und ich habe da alles gekauft. Ne? Wir haben halt dahinter gewohnt. Ne? Und außerdem habe ich samstags vormittags, und das war auch sehr, sehr prägend, dort gestanden und habe halt beobachtet, wie die Menschen ihr Auto waschen in dieser Waschanlage, weil das war ja auch die einzige damals, und das war ja, weißt du selber auch noch, das war ja so Anfang der 80er, hat es nicht in einer kleineren Stadt 5 Waschanlagen gegeben.
Gar nicht.
Der hat eine gegeben und die war in diesem Fall bei der Shell, so eine Portalwaschanlage.
Ja, oder eine Ankaltankstelle hatten die auch.
So.
Oder gab es ja keine Waschstraßen oder so.
Nee, überhaupt nicht. Also nicht, also in den größeren Städten schon. Da kann ich mich übrigens noch dran erinnern, wie ich ganz beeindruckt in einer der ersten Autobild damals, 86, gelesen habe, dass es solche Sachen wie Mr. Wash und so in Hamburg gibt. Und da haben die so getestet und da sagen die Waschstraße, wo du so denkst, boah, wie toll muss das sein, ne? So. Und damals habe ich ja auch, ich habe das ja vielleicht schon mal erzählt, von einem, ich muss lügen, ich glaube, es war ein Münsteraner Architekt. Der hatte einen König Mercedes. Und da hat mich einer unserer Hörer, der liebe Jeff, angeschrieben, weil der kennt ein Auto in Luxemburg, was schon ewig auch im Besitz dieses Menschen ist, den er, ich sag mal, aus der Stadt heraus kennt. Und der hat einen, ich zeig dir gleich mal das Bild, der hat einen König SEC. Und zwar in so einem krassen, also ich will sagen, es ist kein original Mercedes-Ton, so ein Braun-Gold-Ton. Innen ist er braun. Und der war wohl irgendwie dann, ich sag mal, über die Zeit schon mal ein bisschen schlechter, ist aber jetzt wieder komplett hergerichtet worden, ne? weil ich ihn gefragt habe, Mensch, er hat mir ein Bild geschickt und da war ein Zettel im Auto, irgendwie König Spezial, war aber kein Preis drin. Da habe ich gesagt, ist der zu verkaufen? Dann sagt er, eigentlich hat er mir gesagt, er hat ihn jetzt gerade wieder aufgebaut, eigentlich nicht, aber wenn der Preis stimmt, dann ja. Und da habe ich so überlegt, boah, ey, was für ein automobiler Endgegner ist bitte so ein König SEC.
Willst du verkaufen?
Ja, schon. Bist du ganz, pass auf, ich muss echt sagen, der haut auch alles raus. Könnte
schwach werden.
Pass auf, der haut auch alles raus. Ja, ich zeig dir mal ein Bild, guck mal. Goldene originale Felge.
Oh, der gefällt mir.
Der ist,
was soll denn der kosten?
Ja, das müssen wir vielleicht mal.
Aber wie gut ist der?
Was hier, ist 500er? Luxemburger Kennzeichen. Ja, 500er.
Find guck, das doch mal raus.
Übrigens hier, ne? Auch die Spiegel, ne? Diese.
Ja, ja.
Ja, find das doch mal raus, ja. Ich habe hier noch ein Bild. Da siehst du die braune Innenausstattung.
Ja.
Und auch hier irgendwie noch eine Bedienung auf der Edelholzbox in der Mitte und so. Ein 82er, 500, wobei hier steht 500 SEC, Motor 5,6 Liter, Karosserie König Spezial, Modell 82, seit 37 Jahren in zweiter Hand. Ja, weißt Bescheid, ne?
Spannend.
Ist spannend, ne? Ja. Also, und nochmal.
Ach so, der übrigens, der ist jetzt auch fertig, mehr oder weniger. Es kommt, ich habe ja auch noch einen König im Vorlauf, den blauen SL.
Ja.
Und da hatte mich, Andi, da erzähle ich ein anderes Mal.
Ja?
Da machen wir noch was mit.
Okay. Ja, weil, also, ich habe auch nur gedacht, so, jedem, den du davon erzählst, wenn du den Bilder zeigst, der sagt so, oh Gott, so ein Auto kannst du nicht fahren und so.
Klar.
Es gehört eine Menge Selbstvertrauen dazu, muss man schon sagen. Aber das Besondere ist natürlich, jeder von uns, der damals in den 80er Jahren schon so eine Automotorsport in den Händen gehalten hat, das war komplett unerreichbar. Das war.
Also, jeden König hat ja mal eigene Anzeigen im kleinen Anzeigenteil gehabt, wo König drauf stand und dann war immer so ein Auto abgebildet, so, oh, mit irgendwelchen absurden Leistungsdaten, Turbo und was weiß ich.
Ja.
Und du so, oh, Alter, was ist das denn? Wie geil.
Ja, genau. Also genau diese Geschichte und dann, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Clarion-Anlage dann da drin und all diese Geschichten. Das Auto war ja dann meistens auch komplett irgendwie modifiziert und damals, also war ja dann irgendwann als Ludenkarre verschrien. So, in, ich sag mal, so junger zweiter Hand. Und dann waren die alle weg. Und irgendwann sind sie halt wieder aufgetaucht und meistens dann sind die nicht gut gealtert, weil wenn die nicht gut gelagert waren und so, dann sind diese Verbreiterungen dann auch irgendwie nicht mehr so schön. Aber wenn sowas auftaucht, ist das schon der Hammer. Und heutzutage damit zu fahren, ist natürlich schon, ja, ist halt ein Königsspezial, ne? Mehr ging halt nicht damals.
Nee.
So. Ja, das wäre schon cool. Bin ich mal gespannt. Naja.
Heute ein König.
Genau, heute ein König. Ich habe neulich, da musste ich an dich denken und habe mich gefragt, ob du den Spruch kennst. Wir haben früher, ich weiß nicht, wie es dir geht, du bist ja gar kein Fan davon, wenn irgendwie ein Klassiker einen Unfall gehabt hat, dann ist das eigentlich schon für Garage 11 manchmal fast raus, ne? Oder? Es sei denn, es ist super nachvollziehbar, wie es gerichtet wurde, oder?
Tja, die Frage ist, was ist für ein Auto und was ist für eine Art von Unfall und so, ne?
Ja, weißt du, wie, also ich fand das damals, und ich habe das echt komplett übernommen. Also es ist selten, dass ich von anderen Verkäufern damals was übernommen habe. Als ich noch Verkäufer war, hat mir immer einer folgenden Spruch gesagt, wenn du ein Auto verkauft hast, also meinetwegen einen Vorführwagen zum Beispiel, der im Laufe der Zeit, in der er bei uns gefahren ist, einen Unfall hatte, ne? Dann war das ein Spruch, den ich immer mit einem Lächeln und einem Schmunzeln dem Kunden gegenüber gesagt habe. Ich habe gesagt, wissen Sie, statistisch gesehen hat jedes Auto in seinem Leben nur einen Unfall. Und Sie können froh sein, Ihrs hat das schon hinter sich. Das war immer so ein Ding. Das war immer so ein Ding, das hat so ein Lächeln ausgelöst. Und es ist ja so, es für den einen ist es so, wenn es bei Mercedes repariert ist, alles kein Problem, ist egal, fährt den eh nur 5 Jahre, gibt den wieder ab, alles gut. Für den anderen ist es so, dass er sagt, Unfallwagen kaufe ich nicht. Ne? Also ich glaube, dir gibt es genau diese zwei Meinungen. So.
Ja, du, also sagen wir so, es gibt, also die Definition von Unfall ist ja auch sehr weitreichend.
Hm, klar.
Und wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ich finde es nicht weiter tragisch, also sagen wir, du hast ein Auto, wo jemand in die Tür reingefahren ist, ja, und die Tür wurde deshalb ausgetauscht, dann ist es zwar ein Unfallwagen, aber strukturelle Unfälle interessieren mich.
Also, deshalb meine ich ja, man muss, weißt du, immer wissen, muss man wie gucken, war es vorher.
Mein Volvo ist jetzt auch ein Unfallwagen. Ja. Mit seinem Rückwärtsschaden.
Ja.
Ja, so, ja. Punkt, Ende.
Genau.
Und erst recht bei dem, also heute geht es ja nach Schadenssummen, weil genau. Das heute sehr schnell geht auch.
Genau.
Und das ist definitiv ein Unfallwagen, so aus Ende, hat sich erledigt. Die Frage ist nur, der wurde jetzt perfekt repariert, du kannst das nicht sehen. Und es gibt keinerlei Nachteile. Also ist die Frage, ist es jetzt tatsächlich schlechter, das Auto?
Genau.
Es gibt auch,
also ich glaube, wichtig ist,
was das Problem ist.
Gutachten und Bilder. Ne?
Ja, man muss halt wissen, was war Sache.
Richtig.
Was ich schon auch problematisch finde, ist, es gibt tatsächlich auch Autos, in Anführungsstrichen Unfallwagen ab Werk, wo im Werk irgendwas passiert ist. Und dann werden Autos repariert, instand gesetzt und gehen dann wieder einfach in Verkauf, weil, klar, nur weil jetzt irgendwie ein Blechschaden in der Halle entstanden ist, muss das Auto ja nicht verschrottet werden.
Ja, ja, das gibt's alles. Also ich meine nochmal, es gibt alles. Ne? Es gibt auch Autos, bei denen nach 1500 Kilometern der Motor hochgeht und du dann austauschst. Also nee, warte, aber du hast dann einen Austauschmotor drin und du kaufst quasi ein Auto mit, was weiß ich, nachher 5000 Kilometern und der hat einen Austauschmotor, ist auch erstmal komisch, kann aber passieren und ist ja nicht schlechter dadurch.
Nee, das Auto macht es auch nicht schlechter. Also, und ich mag halt keine Autos, wo ich davor stehe und dann selber rausfinde, dass dieses Auto einen Unfall hatte und dann gibt es Reparatur. Also ich habe mir mal so einen Mercedes 500e angeguckt. Mhm. Der gab es von einem Gutachter hier, ein Gutachten, das Auto ist unfallfrei. Mhm. Kennst du dich an, kannst du die Story erinnern?
Nee.
Der Wagen stand ja in Jever, in Ostfriesland. Mhm. Und ich hatte einen Kunden, der hatte am Telefon blind von mir da diesen C43 AMG gekauft. Mhm. War so begeistert von der Qualität, dass es wirklich alles so war und erst lag und überhaupt. Und der rief mich an, ja, wollte sich 500e kaufen, ob ich mir mit ihm angucken kann. Sag ich, ja, kann ich machen. Auto steht in Jever. Und ich sage, alles klar, fahre ich hin. Ja, was kostet? Ich sage, gar nichts, ich mache das gerne, für den Kopf, ich Bock drauf. Ne, und so. Dann schickt er mir ein Gutachten. Es gab ein Classic, nicht ein Classic Data, es gab ein Wertgutachten zum Fahrzeug. So. Mhm. Das Wertgutachten war von einem Gutachter erstellt, den ich auch kenne. Mhm. Und in dem Gutachten stand drin, das Fahrzeug ist unfallfrei. Mhm. So. Das Erste, was ich sehe, ich mache die Motorhaube auf. Also ich bin nach Ostfriesland gefahren. Der kam im Flieger nach Bremen, der kam aus Augsburg.
Okay, okay.
Hat sich einen Mietwagen genommen, ist auch dahin gekommen. Die Autos, es ging um zwei Autos, es ging um 190i 2,3. Da war schon von vornherein klar, der war nicht teuer, der war aber auch nicht so besonders, muss ein bisschen was gemacht werden. Und halt dieser 500e. Mhm. Die gehörten jemandem, der jetzt im Ausland lebt und ein sehr netter, ich glaube, der hat mal ein BMW-Autohaus gehabt, der Mann. Mhm. Ein Rentner oder ein Pensionär sozusagen. Mhm. Der hat sich darum gekümmert.
Um die als Rentner hat er dann gesagt, jetzt Mercedes, ne?
Nee, um die Vermarktung gekümmert.
Davon sozusagen.
Okay. Der macht das für seinen Bekannten. So.
Okay.
Und gut, wir stehen vor dem 500e, Haube geht auf und ich sehe sofort, dass der vorne einen Unfall gehabt hat. Du konntest, der Übergang zum Kotflügel auf der Beifahrerseite war auch so scheiße repariert, das konnte eigentlich jeder sehen. So, ja, das konntest du aber nicht auf den Bildern im Gutachten sehen und vor allen Dingen im Gutachten stand unfallfrei. So, und das ist diese Art von Unfall, wo ich echt einen Kackreiz kriege. Mhm. Wo A, weißt du nicht, was da war. Mhm. Klar, er ist vorne irgendwo gegengedengelt.
Fertig. Ja, was. Ja, ja, genau.
So, das war auch nicht brutal. Das war schon ganz ordentlich, der Unfall, würde ich sagen. Mhm. Aber jetzt auch nicht zerstörerisch schlecht. Was ich meine. Das Auto war jetzt nicht irgendwie ein Totalschaden oder so.
Gut, so what? Aber wenn man es so sieht, wie du das gerade beschreibst, sorry, dann ist es halt auch nicht gut repariert. Und dann ist es gar nicht so richtig, wie doll das ist. Sondern es ist halt einfach entscheidend, dass da an der Stelle ist Problemzone angesagt.
Genau, so ist Problemzone angesagt. Und das ist ein Auto, was ich hier nicht handeln würde. Punkt, Ende. Mhm. Ja? Was mich am meisten geärgert hat, ist, dass ein Gutachter in ein Gutachten reinschreibt, das Auto ist unfallfrei.
Das finde ich sowieso extremst kritisch. Also da,
den habe ich auch.
Wenn ich Gutachter wäre, da wäre ich bei genau dem Thema total
vorsichtig. Ich bin auch hier vorsichtig. Also die Leute fragen mich immer, wenn du ein mobiles Auto inserierst, kannst du ja ankreuzen, unfallfrei.
Ja, ja, ja.
Ich mache gar nichts, ich kreuze gar nichts an.
Nee, weil du warst doch nicht dabei die letzten 45 Jahre.
Das ist genau der Punkt.
Das ist nämlich genau das, was ich auch... Und es gibt extrem gut reparierte Unfallschäden, die du auch nicht mehr sehen kannst.
Nee, genau, und das ist ja der Punkt. Es könnte ja zum Beispiel ein Unfallschaden sein, wie da wurde meine kleine Tür gewechselt bei einem Fiat Panda, auf den ich hier gerade gucke.
Ja.
Also, das kriege ich ja nicht mit.
Genau.
Ja, ich könnte jetzt mit dem Lackschichtmessgerät rumgehen und jetzt kommt's. Wenn der Wagen sonst nicht lackiert wurde und die neue Tür, dann hast du da auch keinen Unterschied.
Das ist es eben.
Du hast ja manchmal, guckst mit dem Schichtmessgerät hier ein Auto an und dann hast du, ich habe mir letztens ein Auto angeguckt, der hatte rundherum 400 Mikrometer und der Kotflügel war nur 120 vorne. Ja, da weißt du, dass der Kotflügel neu ist. Umkehrschluss natürlich.
Ja,
warum sollte der so dünn lackiert sein und der Rest schon...
Eigentlich ist es umgekehrt, ne?
Genau. Ja, so, ne? Und aber wenn du jetzt so ein Erstlackauto hast, wo dann mal die Tür getauscht worden ist, das kannst du ja nicht sehen. So, und vielleicht gibt es irgendwo Unterlagen über diesen Panda, die irgendwann auftauchen und sagen, ja, hier wurde mal Tür getauscht, da ist einer mal im Mofa reingefahren, keine Ahnung. Was weiß denn ich? Ich kann doch nicht sagen, das Auto ist unfallfrei. Also ich kann mir das angucken und kann das, sagen, strukturell, wenn ich mir das angucke, alle Schweißnähte, vorne das Frontblech, die Stehbleche hinten, so, kann ich sagen, nee, sieht nicht so aus. Aber ich kann es schlussendlich nicht sagen.
Ja.
So, ich kann ja keinen Fakt schaffen, das geht halt nicht. Ne?
Ja, genau.
Und deshalb, da bin ich dann auch raus bei dem Thema.
Genau.
Und viele sehen da drin dann immer so ein, ja, der will da nur nicht irgendwie, der windet sich, das ist Quatsch. Sondern es ist nicht ehrlich zu behaupten, ein Auto ist unfallfrei, wenn ich es nicht 100% beschreibe.
So, genau.
Ich kann dir ein gutes Beispiel ist hier mein Mini. Mein Mini, ich bin immer davon ausgegangen, dass der unfallfrei ist, mein Kombi.
Mhm.
Ja? Und dann hatte ich den noch vor 3 Jahren oder was, hatte Olli endlich mal Zeit. Ich hatte hinten immer so eine kleine Lackblase, genau unter diesem Tankeinfüllstutzen.
Mhm.
Ich habe zu Olli immer gesagt, das müssen wir mal wegmachen. Und Olli immer, ja, wenn ich mal Zeit habe, war so, ne? War Blechtrommel, immer
wenn,
viel zu tun.
Wenn ich mal Zeit habe, ist ein Lieblingsspruch von jedem von uns.
Nee, gut. Und irgendwann war es dann soweit, er hatte Zeit. Und da musste ja diese, ich habe ja diese Holzfolie.
Ja.
Und tatsächlich musste hinten ja ein Stück, das musste entfernt werden, das kriegst du ja, die gibt es ja nicht mehr.
Ja.
Und ich hatte vorher, Matthias hatte es hier hochauflösend fotografiert mehrfach.
Ja.
Also richtig als TIFF.
Ja.
Und dann bin ich zu einem Top-Grafiker gegangen, der auch meine kleinen Aufkleber mit der Hand macht.
Ja.
Und wir haben das Stück Folie nachgebaut.
Ach so, also inpatiniert quasi.
Nee, patiniert, ja.
Ah, ja, ja.
Du siehst das. Also, wenn du jetzt davor stehst und ich dir das nicht sage, wird es nicht auffallen. Es gibt einen Schnitt.
Ah, okay.
Wir haben es einen geraden Schnitt gemacht und ein ganzes Stück weggenommen.
Ja, ja, hinten aber was ich damit meine ist, stell dir vor, es würde es noch New Old Stock geben, dann ist es trotzdem, siehst du es, weil das war halt nicht 40 Jahre in der Sonne.
So, und dann hat Olli die Folie weg, da war gar nichts. Sondern das Lustige war, das Blech darunter war nicht am Rosten, sondern da war ein kleiner Knick drin.
Okay.
Und dann habe ich zu Olli gesagt, okay, wir hatten oben noch so einen kleinen Pickel unterm Scheibenrahmen sozusagen.
Ja.
Und ich gesagt, der war auch immer schon da. Und dann hat Olli gesagt, okay, ich nehme die Scheiben raus komplett. Und das Blöde ist, der hat ja Schiebefenster hinten, der Clubman.
Ja.
Und die laufen ja in so einer Schiene.
Ja.
Und diese Schiene sitzt einfach so auf dem Blech drauf, praktisch,
ja,
so auf der Karosserie.
Ja, klar.
Und die bewegt sich dann.
Ja, logisch, klar.
Und Olli hat gesagt, ich mache die ab und dann darunter haben wir so ein, ich glaube, von irgendeinem Porsche 964 hat er irgendwelche so lange Gummis gehabt, keine Ahnung. Ich glaube, es war irgendwie ein Porsche.
Ja, darunter gesetzt, damit das
drunter gesetzt, dass es nie wieder schubbert. Mhm. Und dann haben wir gesagt, pass auf, dann machen wir das auf der Fahrerseite doch auch direkt. Er nimmt die Scheibe raus. Also komplett den Rahmen, wieso, was ist das denn? Und da gab es überhaupt keine ordentlichen Schweißpunkte oben. Wieso auf der.
Wie ja.
Und dann haben wir uns das genauer angeguckt, sind wir mal in die Tiefe gegangen. Und dann ist rausgekommen, dass das ganze Seitenteil hinten mal ersetzt worden ist. Ja, das kannst du nicht sehen.
Ja,
konntest du erst sehen, in dem Moment,
die Dichtungen weg waren, ne?
Wo die Dichtung, wo alles raus, wo diese ganze Seitenscheibe raus war,
konntest
du sehen, dass das nicht der werksmäßige, der hat ja gar nicht die
Schweißpunkte. Ja, die Schweißpunkte, die
konntest du sonst nicht, und du konntest nirgendwo am Auto erkennen, dass da was war.
Tja.
Und auch dieser Schaden, ne? Also an dieser Seite, diese Holzfolie ist ein guter Indikator, weil die kannst du schon ewig nicht mehr kaufen, die gibt es nicht.
Mm-hmm.
Und auch nicht als dieses Set, das hat ja eine bestimmte Grafik und
ist
ausgeschnitten für
die
Mini. Klar. Die ist ja nicht erneuert worden auf der Fahrerseite mehr. Sondern die auf der Fahrerseite ist die einheitlich alt, auch vom Licht. Vom
Fahr-
das heißt, auch dieser Unfall, den der mal hatte, der Wagen wahrscheinlich.
Muss ganz früh gewesen sein.
Ganz früh gewesen sein.
Ja, genau.
Und dann hat man das ganze Seitenteil komplett hinten getauscht, die ganze Seite vom Auto. Das heißt, mein Mini ist garantiert ein Unfallauto. Ja, ich hätte immer behauptet, es wäre kein Unfallwagen. Ja, aber das ist ein gutes Beispiel.
Ja, ist ein gutes Beispiel, weil du kannst es nicht wissen.
Genau.
Und ich habe da viele Beispiele für, will ich jetzt gar nicht so erzählen, aber es gibt viele, viele Beispiele dafür, dass so kleine Geschichten, die irgendwie dann gerade in der Zeit, wo das Auto vielleicht in Händlerhand sind, ich sag mal, repariert werden, die, wo man auch wirklich drüber streiten kann, ob das jetzt ein Unfall ist oder nicht. Ne? So, ne?
Nee, da gibt es eine klare Definition. Finde ich.
Ist richtig. Das ja. gibt es, richtig. Aber es gibt zum Beispiel, ich weiß noch, wie ich meine, das ist auch schon 15 Jahre her, irgendwie SLK, was weiß ich, steht in der Ausstellung, ich mache die Haube zu, sie geht nicht ganz zu, ich drücke sie zu und habe genau da angefasst, wo eine festere Stelle aufgrund des Emblems war und habe dann richtig schöne Beule reingedrückt. Ne? So richtig so.
Ja.
Und da hat auch der Beulenmensch gesagt so, nee, das war zu viel. Das können wir auch nicht wieder rausdrücken jetzt an der Stelle. Ne? Also es war einfach, ich habe es leider zu doll an der Stelle angedrückt. Ja, und dann muss das neu gemacht werden, dann gibt es vielleicht eine neue Haube, dann wird die neu lackiert und dann erzähl doch mal, dass das nicht irgendwas war, ne? So, sondern eben nur ein, so ist kein Unfall. Ja.
Hulk Frank hat die Haube zugedrückt.
Ja, ich habe mich auch total geschämt. Also es gibt ja manchmal so Sachen, wo du irgendwas kaputt machst, wo du denkst, oh Gott. Ja, so genauso wie mir mal jemand gesagt hat, das wirst du auch kennen, mach niemals bei einem rahmenlosen, also bei einer rahmenlosen Scheibe, bei einem Auto, die Tür zu, indem du die Scheibe
anfängst. Nee, grundsätzlich nicht. Das ist eine Sache, die hasse ich wie die Pest. Nee, überhaupt. Ein Auto hat einen Türgriff, damit man mit dem Türgriff auch die Tür zumacht. Dafür ist der Türgriff da. Überhaupt auch Leute, die oben den Türrahmen anfassen, um die Scheibe zu, um die Tür zuzumachen, die gibt es ja zuhauf, solche Leute. Das macht man nicht.
Aber das macht man nicht. Aber jetzt muss ich über Jens
das
lachen.
Das regt mich jedes Mal
jetzt,
auf.
Jetzt muss ich über Jens lachen. Jens hat das neulich bilderbuchmäßig gemacht bei einer Amazon und macht die Tür zu beim Griff und auf einmal macht das Splash und die Scheibe war nämlich runtergelassen nee, in das, der Tür.
Nee, die war nicht runtergelassen. Nein, die war nicht runtergelassen. Wenn die runtergelassen war, wäre nichts passiert. Nicht bei der Amazon, sondern bei dem Puckel.
Bei dem Puckel, ja, Entschuldigung. Immer das Gleiche mit mir.
Die Scheibe, die muss schon defekt, also die ist wohl dem Transport, also das Auto kam hier an, die Scheibe war unten und die Scheibe war aber nicht hochzudrehen.
Okay.
Das heißt, die ist aus dieser Führung rausgesprungen. Der Transporteur sagt, das wäre die ganze Zeit so gewesen. Der Versender sagt, nee, bei ihm war die Scheibe ganz normal oben. Da war nichts.
Wie das halt so ist.
Halt so ist.
Wie das halt so ist.
Whatever, genau. Die Scheibe lag schon kaputt oder lose unten in der Tür drin.
Okay, das tröstet mich ein bisschen, weil ihr müsst euch das folgendermaßen vorstellen,
und
wie das
ich
war.
Ich habe die Tür
Jens
zugemacht.
Jens zeigt mir dieses Auto und sagt, guck mal, wie toll der ist. Guck mal hier, guck mal da, guck mal jenes. Macht die Tür zu, es macht Splash. Es kommen irgendwie so kleine Glaskrümel aus der Tür raus und ich stand da so neben. So, ich hatte richtig schlechtes Gewissen, weil er ja nur mir das Auto gezeigt hat. Das wäre aber beim nächsten Mal eh passiert. Ne?
Na,
so.
Wo immer
wir uns beide angeguckt haben, so, okay, die ist jetzt kaputt.
Ne, aber die muss schon, also die war ja schon nicht mehr in ihrer Führung
ja, okay.
und war schon wahrscheinlich gerissen oder gesplittert da unten irgendwo drin. Keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen.
Ja.
Das hat ja vorher schon tierisch gescheppert in dem Auto.
Ja.
Naja. Also das war übrigens ganz lustig, dann so eine muss man so eine Scheibe finden, ne?
Ja.
Und ganz plötzlich in eBay, die Oldie Doctors, ich sitze hier irgendwo bei Kiel auf dem Land, da war ich ja schon mal, da habe ich mal ein Overdrive-Getriebe in Volvo einbauen lassen, mein 140er damals.
Ach was, cool.
Die schlachten ja, okay. Puckel-Volvos auch und so.
Okay.
Plötzlich, ich habe überall gesucht, da hatte einer eine Scheibe angeboten, noch in Original, die steht jetzt hier in Original, alter Volvo-Verpackung mit ganz alten Logos und er wusste aber nicht, für welches Modell, eine Seitenscheibe. Die hat 30 € gekostet, habe ich gesagt, komm, die ist so alt, das könnte sein, dass das eine 544er Seitenscheibe ist, kaufe ich einfach.
Mhm.
Ganz komisch, die von der Form passt es auch, die ist nur ein Stück zu kurz, für welchen immer die ist, für welchen Volvo, egal.
Top-Job.
Ja, so, okay. Ich so, okay, gut. Und zwei Tage später in eBay plötzlich linke und rechte Seitenscheibe. Wahrscheinlich haben die gerade mit, komplett okay. in der Führung noch drin, mit der Führungsschiene, mit allem drum und dran. Habe ich bei Oldie Doctors gekauft, komplett.
Ah ja, super.
Aber auch 49 € oder was,
ja,
keine Ahnung.
Ja.
Und der Wagen steht jetzt bei MF Motors. da ist ein bisschen was dran zu tun. Da gibt es ja schon Käufer für. Also der Wagen ist ja verkauft eigentlich. Mhm. Und dann müssen die Krümel noch, die restlichen Krümel unten aus der Tür rausgefegt werden.
Gibt es irgendwas, was dir einfällt, was du tatsächlich mal kaputt gemacht hast, was richtig teuer war, wo du dachtest, oh Gott.
An Autos?
Ja.
Nee. Fällt mir nichts ein.
Ja, bei mir waren es auch,
wenn... Also ich bin immer sehr, also ich habe ja hier mannigfaltig verschiedene Autos.
Ja, das meine ich. Also da.
Und du hast halt unheimlich viele, gerade hier dieses Thema Haubenzüge, Haube auf, Haube zu. So. Ich habe blöde Sachen schon gehabt, wie ich hatte hier die Haube von dem Lotus Elan, den ich verkauft habe.
Ja.
Die ging nicht mehr auf vorne. Und die Frage ist dann, wie kriegst du irgendwie die Haube auf, ohne was kaputt zu machen?
Ja, dazu musst du ja erstmal wissen, wie es genau...
Ist eine Kunststoffhaube, ne? Ja, genau, da bist du von innen, fängst du an zu zerlegen, irgendwie liege ich da mit dem Schraubenzieher. Und irgendwann hatte ich das halt rausgefunden, der hat links und rechts einen Schnapper gehabt.
Okay.
Und der eine Schnapper hat sich, warum auch immer, da war irgendwie krumm und schief. Du hast das immer so sitzen und dann... Ich mache hier nichts mit der Brechstange. Also lieber lasse ich es und überlege mir ganz lange, wie kann man jetzt weitermachen mit dem Thema. Oder also, das hast du ja gerade Haubenöffnung, Türen, Heckdeckel. Da hatte ich hier ein TVR, ein Chimera stehen, ja. Da war die Batterie leer. Aber leider geht der Kofferraumdeckel elektrisch auf, aber da ist auch die Batterie.
Oh, das hat sich ja ein Profi ausgedacht.
Problem. Ja, das ist aber ein Problem.
Mhm. Geht so, das ohne Bohrmaschine,
das? Das geht eigentlich, im ersten Moment denkst du, du brauchst Hammer und Meißel, ne?
Um deine Kofferraum aber zu irgendwie muss es doch einen Trick geben, oder?
Ja, nee, es gibt keinen Trick. Du musst halt mit viel Spucke und Geduld und mit dem Draht an das Schloss und was auch so. Aber da muss man halt, aber da geht eigentlich nie was kaputt hier. Also ich habe hier noch nie, tatsächlich ist ja hier alles versichert. Jedes Auto ist über mein rotes Kennzeichen versichert, sozusagen, was hier steht. Mhm. Ich habe noch nie einen Schaden gemeldet. Ich hatte noch nie was.
Okay. Also ja, okay.
Ich bin da sehr sensibel, auch was so. Das sind nicht meine Autos.
Ja, es gibt manchmal so, ich weiß noch, wie ich damals, als ich meiner Frau 124er Kombi gegeben habe und den sollte sie eigentlich fahren, damals als wie Eltern geworden sind quasi. Und ich weiß halt noch, wie sie dann dem Auto was Gutes tun würde und das erste Mal in die Waschanlage gefahren ist und natürlich prompt vergessen hat, das Radio auszumachen, damit die Antenne einfährt. Ne? Und kam dann wieder und dann stehst du da und denkst, okay, selber schuld, weil erstens hast du ihr nicht gesagt. Muss man halt dran denken. Ne? Ist halt so ein bisschen, kann so oder so, kann einem selber auch mal passieren, tatsächlich ganz blöd so. Dann immer das Ärgerliche, okay, das ist eine Hirschmann-Stab gewesen, also gewesen. Und dann guckst du, gibt's einen Stab? Nö, gibt gerade keinen. Ne? Und du brauchst ja schnell einen, weil irgendwie willst du ja auch wieder, dass das funktioniert. Dann holst du dir irgendeinen Ersatzstab und denkst dann, wenn du den einbaust, schon so wackel, 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 wackel. Also so richtig cool sind ja diese nachproduzierten dann nicht. Ne? Also die Hirschmann-Dinger waren ja präzise, ordentlich. Ja. Naja, also lange Rede, kurzer Sinn. Man muss bei den Fahrzeugen schon irgendwie den Kopf nochmal umschalten, immer wenn man von einem modernen Auto in so ein Auto einsteigt, weil der macht halt nicht ping, 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 wenn das Licht anbleibt und solche Geschichten, ne?
Ja.
Und wir sind ja echt verwöhnt heutzutage, weil das Auto macht ja im Zweifel alles selber, ne? Mein Auto sagt mir heute, es nervt mich übrigens andauernd, weil ich habe immer meine Tasche auf dem Beifahrersitz und oftmals steige ich aus und gehe dann rum und nehme die Tasche vom Beifahrersitz, als dass ich die irgendwie so übers Leder ziehe und mit rausnehme. Und er sagt mir dann immer, du hast dein Handy vergessen. Du denkst, ich hab das nicht vergessen. Ich hol das jetzt gleich. Lass mich in Ruhe. Ja. Aber ist ja gut gemeint.
Der IQI sagt das, was?
Ja, ja, der sagt,
Boah. Das sind doch auch, Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat.
Da sind wir wieder. Ja, es ist ja nochmal, es ist ja alles nett gemeint. Es ist irgendwie wahrscheinlich für den gestressten Manager von heute, der wahrscheinlich auch sein Portemonnaie auf dem Dach liegen lässt. Vielleicht erkennt er sogar das. Also. Ich muss ja immer über die Leute lachen, weil ich lege, also pass auf, dieses Thema Sachen aufs Dach legen, losfahren und verlieren, ne? Ich lege nichts aufs Dach.
Natürlich
nicht. Wow, was hat irgendwas auf dem Dach zu tun? Ich will
keinen Kratzer reinmachen.
Nee, wofür? Also,
nein,
ne?
So.
So, Jens, ich würde vorschlagen, ich habe hier mal wieder ein schönes Quartett mitgebracht, habe ich mir vorher auch wieder mal nicht angeguckt, die allerneuesten. Und, was ist da vorne drauf?
Ein Ford Sierra 2,8 XR4.
Genau so ist es. eins deiner Autos, über die du immer gerne redest, weil sie eine komplett andere Coupé-Karosserie haben als ein normaler Sierra Coupé.
Ja, total bescheuert, ne? Also yeah, eigene Ruckerosse mit dem Fenster dahinter.
Ja, 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 genau, genau. Zieh mal. Schönes 80er-Ding hier. Sagt er. O heißt schwer zu erraten wahrscheinlich. Naja. Ist es ein deutsches Auto?
Ja.
Schon mal gut. Ist es ein Ford?
Nein.
Ist es ein Opel?
Nein.
BMW?
Nein.
Ein VW?
Nein.
Porsche?
Nein.
Mercedes?
Ja.
Ah, okay. Ist es ein 126er?
Ja.
Okay, das kommt so einfach vom Baujahr her. Okay, und Motorisierung, so wie das aussieht, ist das ja so ein Quartett, so Mitte 80er. Ist ein 500er?
Nein.
560er?
Nein.
420er?
Nein.
300er?
Nein.
Junge, 280er?
Nein.
Ein 380er?
Ja!
Nein!
Aber ein SEC.
Ja, 380 SEC.
380 SEC, der ungeliebte kleine Achtzylinder.
Ja, warum auch immer man das gemacht hat, also der ist bestimmt auch nicht schlecht, aber...
204 PS.
Ja. Ja, ist tatsächlich ungeliebt, ne? Also es ist so, wenn du einen super guten 380er hast, ne? Dann hast du trotzdem aufgrund des 380ers immer noch einen mega Preisabschlag, weil die Leute wollen halt einen 500er.
Ja, aber ich bin... Wahrscheinlich würde ich einen super guten 380er nehmen, schon deshalb, weil kein anderer den nehmen würde.
Ja, ist eine gute, ja, ist auch nicht unklug, ne? Weil das Auto ist ja trotzdem gut.
Also zum Cruisen ist es ja
wohl. Wie ist er da abgebildet? Welche Farbe?
Wahrscheinlich dunkelbraun oder was schwarz, keine Ahnung.
Oh, ich könnte sogar 904 sein. Dunkelblau.
Blau könnte auch sein, vielleicht auch Anthrazitgrau.
Ja, das ist tatsächlich kaum zu erkennen, ist auf jeden Fall ein altes Pressefoto. Also könnte auch 040 schwarz
heute,
sein.
Heute könnte man sagen, es ist Move.
Ja, Move Repair Effect. Da ist aber genauso abgebildet, wie die halt damals waren. Ne? Barockfelge.
Aber er hat schon immer noch nicht mal, extra schon Barockfelge, keine Plastikradkappen.
Ja.
Zeig mal den zweiten Spiegel.
Ja.
Hat er auch. Oh, ist voll. Wer weiß, ob das wirklich ein 380er auf dem Bild ist.
Was ich interessant finde, ist, dass er hier tatsächlich mit einem Verbrauch von 11,1 Liter auf 100 Kilometer angegeben ist.
Aber welche Geschwindigkeit denn? Konstant 90.
Wenn er hinten auf einem Abschlepper steht.
Ja.
Also das finde ich 11,1 Liter.
Boah. Also 380er, ich habe auch noch nie einen 380er gehandelt. Weder als Limousine noch als Coupé.
Ja, ich sage, es ist jetzt einer drin, ein silberner mit Lederdunkelrot und AMG-Styling.
Ist ja geil, wo steht der?
Hier in der Nähe.
Schickt mir das doch mal.
Okay.
Ist der gut?
Also, er muss gut sein, weil ich finde, der Preis ist sehr ambitioniert, der daran steht.
Was kostet er denn?
Irgendwas in die Ende 30. Ja, genau. Das habe ich halt auch gedacht. 380. Deshalb habe ich ihn auch nicht weitergeleitet, weil...
Doch, mach mal.
Okay, mach ich mal. Okay, so, jetzt darf ich. Lass mich mal was ziehen hier.
Ja, im Zweifel ist es ja... Oh.
Geil, dass du so wieder... So, SEC ist ja irgendwie Overflow hier.
Hä?
Oh, ja, cool. Schön. Rate mal mit Rosenthal.
Rate mal mit Rosenthal? Mhm. Fangen wir mal an. Ist es ein deutsches Auto?
Ja.
Ist es ein Ford?
Nein.
Ein BMW?
Ja.
Ja. 80er Jahre. Ein 6er BMW?
Nein.
7er?
Nein. Rate weiter, oder hast du mir auf die Karte geguckt gerade?
Nee. Nein. 3er?
Nein.
5er?
Ja.
5,35?
Jein.
5,28?
Nee, 5,35 schon richtig.
M535i, ja. Okay.
M535i, das war eigentlich ein mega cooles Auto, ne? Auch kaum noch zu finden, so ein Ding. M535i, Höchstgeschwindigkeit 230, damit das war schon mal 20 km/h schneller als ein 380 SEC. Ja.
Die meisten, die angeboten werden, haben immer einen Cut, nur 180 PS.
Genau. Ja. Und hier auch mit dieser originalen Felge, die du auch kaum gesehen hast, so eine etwas flachere, auch total spezifische für ein M535i. Geiles Ding, 218 PS, 49.900 Mark, Entschuldigung, hat sowas gekostet. Und der hat sogar noch weniger verbraucht als der 380
SEC. Dem glaube ich das.
10,5 Liter.
Dem glaube ich das aber.
Ja.
Gut, 10,5 Liter Kölsch, die habe ich hier noch in der Kiste, die nehme ich jetzt mit nach Hause, macht's gut, bis bald, tschüss.
Er gibt hier immer Gas mit dem Aufhören. Also, ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Liebe Hörer, um unsere Gratis-Aufkleber zu bestellen, schreibt mir gerne eine E-Mail an frank@2aus11.de. Falls ihr Wünsche, Fragen oder Anmerkungen habt, genau dort sind sie gut aufgehoben. Ansonsten schreibt mir auch gerne über den Messenger von Facebook oder Instagram. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Google oder bei Facebook. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Also bis dahin, macht's gut.